Wir schreiben das Jahr 1975. In der Südsee wird japanischen Touristen eines Kreuzfahrtschiffes angeboten, eine noch unbewohnte Insel zu besichtigen. Auf Beibooten nähern sie sich der Insel. Doch noch bevor die Touristen das Ufer erreichen können, wird mit Gewehren auf sie geschossen. Schnell kehren die Touristen um. Es stellt sich heraus, dass es japanische Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg waren, die geschossen haben. Diese Soldaten haben nicht mitbekommen, dass der Krieg inzwischen seit 30 Jahren zu Ende war. Und sie haben den Befehl erhalten, bis auf den letzten Mann die Insel zu verteidigen. Sie lagen noch immer in ihren Schützengräben, obwohl bereits seit 30 Jahren Friede war. Liebe Gottesdienstbesucher, wie viele Menschen leben heute noch unter Kriegsbedingungen mit Gott, obwohl Gott schon längst Frieden gemacht hat? In unserem heutigen Predigttext geht es unter anderem auch darum, dass Gott mit uns Menschen Frieden gemacht hat. Es ist aber nicht nur der Friede, den Gott den Gläubigen schenkt, sondern noch viel mehr. Ich lade uns ein, den Bibeltext mitzulesen aus Römer 5, Vers 1 bis 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Liebe Zuhörer, was bewirkt die Gerechtigkeit vor Gott im Leben eines Gläubigen? Hat die Gerechtigkeit überhaupt einen Sinn? Diese Frage wirft Paulus auf nach der Argumentation um die Gerechtigkeit in den Kapiteln davor. Und seine Antwort ist ein kräftiges Ja und er zählt insgesamt 7 Segnungen auf, die jeder Gläubige empfangen hat. Wir können auch sagen, es sind 7 praktische Auswirkungen des Evangeliums. Mag sein, dass einer vielleicht 8 oder 9 sogar in diesem Text diese Segnungen findet. Die Anzahl ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Text dann auch verstehen und auch die Botschaft. Ihr merkt, wir würden alle erschlagen, sollten wir auf jede dieser 7 Segnungen angemessen eingehen, hier im Gottesdienst. Und deshalb werde ich nur auf die ersten 3 ausführlich eingehen, damit wir aber heute schon einen Überblick über den gesamten Bibeltext bekommen, werde ich die restlichen 4 Segnungen trotzdem kurz ansprechen. Am Mittwoch haben wir dann in der Bibelstunde die Gelegenheit und auch die Zeit, den gesamten Text nochmal ausführlich zu behandeln. Der Apostel Paulus beginnt dieses wunderbare Kapitel mit dem Satz: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Der liebe Paulus scheint jetzt förmlich aufzuatmen. Endlich! Er hat überwunden Heiden und Juden. Er hat das Evangelium mit Sachargumenten so gut dargelegt, dass seriöser Widerstand seitens der Heiden und auch der Juden jetzt kaum mehr möglich ist. Es war ein kurzes Gefecht mit den Heiden, wir erinnern uns, Kapitel 1, Römer Kapitel 1, und eine längere Schlacht mit den Juden, Kapitel 2 bis 4. Aber Paulus behält den Sieg. Paulus kann sich nicht vorstellen, dass ein Leser seines Briefes nach Abschluss von Kapitel 4 noch immer ungläubig sein konnte. Nur Glauben war jetzt noch vorstellbar. Man will mit Paulus ausrufen: Lieber Heide, lieber Jude, lieber Mensch, glaube jetzt einfach. Willst du noch immer problematisieren? Durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Doch offen gesagt, das steht unserem menschlichen Denken völlig entgegen. Wir erklären einen Menschen für gerecht, wenn er sich gerecht verhält, wenn er gerecht handelt. In der Vorstellung des Menschen muss er eine Leistung erbringen, um Gott zu gefallen. Das entspricht unserem natürlichen Denken. In unserem Leben muss ich etwas bieten, ich muss etwas leisten, um eine Gegenleistung zu bekommen. Wer nichts leistet, bekommt selber auch nichts und steht arm und mittellos da. Und da kann man verstehen, dass der Gedanke auch auf den Bereich Gottes übertragen wird und dass man sich sagt, ich muss Gott etwas bieten, ich muss etwas leisten. Diesem Gedanken begegnen wir im Neuen Testament immer wieder. Und er wird immer wieder abgelehnt. Lesen wir hierzu Johannes 6, Vers 28 und 29. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Diese Menschen wollten etwas tun und Jesus sagt, ihr könnt gar nichts tun. Was von euch erwartet wird, ist, dass ihr dem vertraut, den Gott gesandt hat. Das ist die klare Botschaft des Evangeliums. Wir können nicht aus Werken gerechtfertigt werden. Nicht dadurch, dass wir das Gesetz halten. Wir werden gerechtfertigt dadurch, dass wir an den Herrn Jesus glauben, indem wir unser Vertrauen in ihn setzen. Doch warum geht es nicht, aus Werken gerecht zu werden? Ganz einfach, weil wir böse sind. Wir sind nicht gute Menschen, die hin und wieder etwas Böses tun. Nein, wir sind böse Menschen, die hin und wieder etwas Gutes tun. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Wir sind in unserer innersten Struktur böse. Unser Herz, das ist unsere Wesensmitte, der verborgene Mensch ist böse, sagt Jesus. Aus dem Herzen kommen unreine Gedanken. Wie sollen wir da Gutes tun? Der Apostel Paulus sagt von sich selbst in Römer 7, Vers 18: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich weiß nicht, ob wir alle auch schon so weit sind. Wahrscheinlich ist meint er hier, der sagt, in mir wohnt nicht nur Gutes. Vielleicht sind viele hier, die sagen, in mir wohnt wenig Gutes. Aber der Apostel Paulus sagt, in mir wohnt nichts Gutes. Das ist die richtige Schau von uns Menschen. Und darum können wir durch eigene Gerechtigkeit nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu, die wir im Glauben ergreifen. Und weil kein Mensch aus eigener Gerechtigkeit zu Gott kommen kann, darum kann er auch nie sagen, ich bin zu schlecht, Ich bin so sündig. Ich kann gar nicht kommen. Die Bibel gibt uns extreme Beispiele. Der erste, der unter dem Kreuz Frieden fand, war ein Verbrecher, den die Römer hingerichtet haben. Wir wissen nicht, warum, was er alles gemacht hat. Er wird ein Übeltäter genannt und sein Kollege sagt zu ihm, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und er ist der Erste, der mit dem Herrn Jesus ins Paradies ging. Ich bin so froh, dass Gott immer wieder Meilensteine setzt. So, und jetzt kann sich einer mit dem vergleichen, darf sich an ihm aufrichten und sagen, der Mann fand Vergebung. Der konnte gar nichts tun. Der konnte nur noch das tun, was das Wort Gottes immer wieder betont, nämlich Buße und Glaube. Die beiden Dinge brachte er mit. Dass wir zu unserer Rechtfertigung nichts beitragen können, erkennen wir in unserem Text schon allein an der Formulierung. Paulus verwendet für dieses Wort hier oder verwendet diese Formulierung im Passiv. Rechtfertigung ist etwas, was wir nicht selbst tun können oder tun müssen, sondern es ist Gottes Geschenk. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Aktiv waren nicht wir, sondern Christus für uns. Rechtfertigung heißt also zunächst, meine Schuld ist mir erlassen. Ich muss nicht die Strafe Gottes fürchten. Nun, allein das wäre ja schon eine großartige Sache, hätte Gott uns nur die Sünden vergeben. Doch Rechtfertigung geht viel weiter. Denn wenn Gott einem Sünder seine Sünde nur vergeben würde, was ja an sich schon eine große Sache ist, dann würde Gott sie ihm zwar nicht mehr anrechnen und er würde kein Gericht befürchten müssen, aber ich als Sünder würde noch immer als ein Sünder vor Gott stehen. Doch gerechtfertigt stehe ich als ein Gerechter vor Gott. Gott sieht mich so, als ob ich niemals gesündigt hätte. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir ein besonders starkes Wort. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier wird so schön dieser Tausch der Rollen gezeigt. Der Herr, der Gerechte, wurde mit unserer Schuld beladen. Und wir, die Ungerechten, können Gottes Gerechtigkeit durch ihn empfangen, falls wir sie im Glauben in Anspruch nehmen. Rechtfertigung aus Glauben heißt also, Gott erklärt mich gerecht. Gott hat unsere Sünden Jesus zur Last gelegt, das heißt stellvertretenderweise Jesus zugerechnet. Lesen wir hierzu aus 1. Petrus 2, Vers 24. Der unsere Sünden, also damit ist Jesus gemeint, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Das ist also das Erste. Gott überträgt meinen Schuldschein auf seinen Sohn Jesus Christus. Und das Zweite ist, gleichzeitig rechnet Jesus seine Gerechtigkeit mir zu. Luther übersetzt diese neu erworbene Gerechtigkeit Jesu als die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Diese ist die einzige Art von Gerechtigkeit, die uns vor Gott akzeptabel macht. Nicht die Selbstgerechtigkeit oder die Werksgerechtigkeit machen uns gerecht vor Gott. Paulus schreibt an die Philipper 3, Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir halten also fest, wir werden allein durch den Glauben an Jesu Sühneopfer gerechtfertigt. Wir stehen deshalb von allen Anklagen freigesprochen in der Gegenwart Gottes, bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes selbst. Wir stehen vor Gott ohne jede Anschuldigung, die uns etwas anhaben könnte. Nun, welche Folgen hat diese Rechtfertigung auf das Leben eines Gläubigen. So lautet ja auch die Überschrift von unserem Text, von unserer Predigt, die praktische Auswirkung des Evangeliums. Beginnen wir mit der ersten Auswirkung. Paulus schreibt weiter in Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist also das Ziel der Rechtfertigung, Friede mit Gott. Dabei müssen wir wissen, dass wir von Anfang an beziehungsweise von Natur keinen Frieden haben. Ja, wir sind sogar Feinde Gottes. Im Vers 10, Römer 5, Vers 10 steht, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Ja, welchen Krieg hat Jesus denn beendet? Wenn es heißt, er hat Frieden gemacht, dann muss vorher Krieg gewesen sein. Welchen Krieg meint die Bibel? Nun, alles begann mit dem Sündenfall. Der Mensch misstraute Gott und er wollte sein selbst wie Gott. Das ist der Kriegsgrund, Auflehnung gegen Gott. Und damit ist von Anfang an jeder Mensch ein Feind Gottes, ob er es weiß oder nicht. Deshalb sagt uns auch Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt, von vornherein liegt der Zorn Gottes auf allen Menschen. Ein Mensch braucht gar nichts zu tun, um unter dem Zorn Gottes zu kommen oder unter diesem Zorn zu stehen. Da ist er schon. Er muss etwas tun, um frei zu werden von diesem Zorn. Das müssen wir ganz klar sehen. Gott begegnet uns Menschen in einer unübertrefflichen Liebe. Er lässt die Sonne, so wie heute, über Böse und Gute aufgehen. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und von uns wird bestritten, dass Gott Liebe ist. Gott hat uns seine Gebote angegeben zum Heil und die werden mit Füßen getreten. Darum wird Gott einmal richten. Dann versteht man, dass Gott zürnt. Und es kommt ein Tag, da sich dieser Zorn entlädt. Die Bibel sagt, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Und sie sagt uns auch, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir Menschen brauchen Frieden mit Gott, das ist das Allerwichtigste. Denn einmal kommt das Gericht und jeder, der keine Vergebung hat, wird verdammt. Also diesen Krieg beendet Jesus. Nun, wie hat er diesen Krieg beendet? Bei uns Menschen ist es ja oft so, dass wir erst dann Frieden schließen, wenn einer den anderen besiegt hat. Und der Sieger diktiert dem Besiegten die Kriegsbedingungen, so wie es beim Ersten Weltkrieg war oder auch beim Zweiten Weltkrieg war. Und so liegt im Prinzip in jedem Friedensvertrag schon ein neuer Kriegsgrund. Jesus hat in ganz anderer Weise den Frieden gemacht. Er hat uns nicht in die Knie gezwungen und uns seine Bedingungen diktiert. Nicht, ich sag mal so, nicht wir mussten zu Kreuze kriechen, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Der Frieden wird uns nicht diktiert, der Frieden ist ein Angebot. Das ist das eine. Das andere ist, wir erinnern uns, was die Schlange Eva einflößte, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, jeder Krieg wird geführt mit einem Ziel. Doch Jesus schenkt uns die Gotteskindschaft. Das, um was wir kämpfen, das schenkt er uns, das bietet er uns an. Wir brauchen also nicht mehr zu kämpfen, denn jeder, der zu Jesus kommt und damit in den Frieden kommt, der hat diese ungeheuerliche Verheißung aus 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Das Ebenbild des Sohnes werden wir sein. So hat er Frieden gemacht. In völligem Unterschied, wie die Welt Frieden macht. Wie kann ich diesen Frieden bekommen? Die Antwort lautet Rechtfertigung aus Glauben. Paulus sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Doch dieser Friede ist an die Person Jesus Christus geknüpft. Diesen Frieden gibt es nur mit Jesus Christus. Es gibt ja Menschen, die zitieren gerne Jesu Worte für den Frieden. Die Bergpredigt und so, ja, tolle Worte. Aber von Jesus selbst wollen sie nichts wissen. Nein, den brauche ich nicht. Doch ohne Jesus gibt es keinen biblischen Frieden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und er fordert uns auf, vertraue dich mir an. Vertraue dein ganzes Leben mir an. Allein Jesus kann Sünden wegnehmen. Jesus schafft eine völlig neue Beziehung. Wir sind keine Feinde mehr, sondern haben nun durch Jesus Frieden. Wir dürfen vor Gottes Thron treten. Wir haben nun Zugang zu Gott. Und damit kommen wir zur zweiten Auswirkung des Evangeliums. Paulus schreibt in Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Das ist ja etwas ganz Wunderbares. Wir haben Zugang zur Gnade. Mit diesen Worten spielt Paulus auf einen Vorgang an, der sich während der Kreuzigung auf Golgatha abgespielt hat. Als Jesus stirbt, da geschieht etwas Eigenartiges. Die Evangelisten berichten ganz ausführlich das Geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und plötzlich ist es so, als wenn man mit dem Objektiv kurz wegschwenkt vom Kreuz und den Tempel ins Bild zoomt. Und dann heißt es, da zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Was ist das für ein Vorhang? Es ist der Vorhang, der in der Haupthalle des Tempels das Heiligste vom Allerheiligsten trennt. Und in diesem hinteren Teil des Tempels, dem Allerheiligsten, da hat Gott versprochen zu wohnen. Er hat versprochen, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Da hat Gott versprochen, gegenwärtig zu sein für sein Volk. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Er musste rückwärts reingehen am großen Versöhnungstag. Da durfte einmal im Jahr ein Mensch rein, um Sühne zu wirken für das Volk. Sonst durfte da kein Mensch rein. Und jetzt stirbt Jesus. Und in diesem Moment zerreißt dieser Vorhang, der das Allerheiligste trennt, von oben nach unten, und der Vorhang, die Tür ist auf. Und deshalb schreibt Paulus, jetzt haben wir Zugang. Jetzt haben wir einen Zugang. Das heißt, jeder darf rein. Weil Jesus gestorben ist, darf jeder zu Gott. Darf jeder in diesen Raum, ja in dieses Wohnzimmer Gottes kommen, wo Gott zu Hause ist. Jetzt ist diese Trennung aufgehoben. Jetzt ist diese Distanz nicht mehr da. Jeder darf rein. Wir haben Zugang zur Gnade. Gnade heißt, der große, allmächtige Gott beugt sich zu uns schwachen, kleinen Menschen herab. Dieser große Gott erweist uns Gunst, indem er seinen Sohn dahingibt in Schmach und Schande, in Gericht und Tod, damit wir Menschen frei würden vom Gericht. Die Liebe des Vaters im Himmel ist so groß, dass wir Menschen sie überhaupt nicht richtig einschätzen können. Ich will einen Vers aus Epheser 1, Vers 6 lesen, wo Gott davon spricht, wozu wir da sind. Aber da geht es auch um die Gnade. Da heißt es, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Hier wird nicht nur von der Gnade gesprochen, hier wird von der Herrlichkeit der Gnade Gottes gesprochen. Wenn wir es recht verstehen, dann kommen wir ins Staunen über die Liebe Gottes. Und in Epheser 3, Vers 19 steht, dass Paulus dafür betet, dass die Gläubigen das erkennen möchten. Wir lesen, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Eine andere Übersetzung hilft uns, das besser zu verstehen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht. Solange wir noch meinen, wir könnten die Liebe unseres Herrn verstehen, solange haben wir überhaupt noch nichts verstanden. Aber je näher wir ihr kommen, desto mehr wird uns bewusst, diese Liebe übersteigt all unser Verstehen. Epheser 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. So reich will Gott uns machen. Nicht einfach Gnade, nicht einfach reiche Gnade, sondern überschwänglicher Reichtum der Gnade. Paulus fehlen die Worte, das zu beschreiben. So reich hat er die gemacht, die ihm vertrauen. Wir haben Zugang zu dieser Gnade durch den Glauben. Wir sind noch immer bei Vers 2 und wir kommen zur dritten Auswirkung des Evangeliums. Die zweite Hälfte des Verses 2. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Es ist immer ein Zeichen der rechten Liebe, dass sie teilhaben lässt an all ihrem Reichtum. Und so lässt Gott uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Was das alles sein wird, das können wir kleine Menschen hier auf der Erde noch gar nicht richtig verstehen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Er will uns teilhaben lassen am ganzen Reichtum. Sich rühmen heißt nichts anderes, als sich zu freuen. Wir dürfen uns jetzt schon darüber freuen, dass wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben werden. Diese Hoffnung darf schon heute die Strahlen der zukünftigen Herrlichkeit auf unseren Weg werfen. Es ist keine vage Hoffnung, sondern eine feste Zuversicht. Jesus ist auferstanden und zum Vater in den Himmel aufgefahren. Das ist unsere Garantie, dass auch wir in diese Herrlichkeit eingehen werden, weil Jesus in diese Herrlichkeit eingegangen ist. Und so sagen uns diese ersten beiden Verse so viel. Sie sagen uns, was wir brauchen, nämlich den Frieden mit Gott. Sie sagen uns, wie wir ihn erlangen, durch die Rechtfertigung aus Glauben durch Jesus Christus. Und sie sagen uns, dass wir in der Gnade stehen und uns der Herrlichkeit Gottes rühmen dürfen. Liebe Zuhörer, die Zukunft ist für den Gläubigen etwas, das er nicht zu befürchten braucht. Die Menschen in der Welt erwarten ja alles Mögliche. Sie erwarten den Klimawandel, sie erwarten Naturkatastrophen, sie befürchten kriegerische Konflikte und Flüchtlingsströme. Nicht so der durch Gott gerechtfertigte Mensch. Er erwartet und ihn erwartet die Herrlichkeit Gottes. Mit dieser Sicht darf ich jeden Tag beginnen. Und mit dieser Sicht darf ich auch durchs Leben gehen. Das schenkt mir Freude im Leben. Wir sehen, welchen Reichtum der Gnade Gottes Paulus uns allein in diesen zwei Versen aufzeigt. Ich will noch kurz übersichtshalber über die restlichen Segnungen ein paar Worte verlieren. Paulus sagt, wir können uns sogar in den Bedrängnissen freuen. Warum? Weil Bedrängnisse letztendlich dazu führen, dass meine Hoffnung gestärkt wird. Paulus sagt das nicht vom Schreibtisch aus, aus der Theorie heraus. Nein, im Gegenteil, er hat das, was er Bedrängnisse genannt hat, im eigenen Leben zu spüren bekommen. Er wurde verleumdet, Steine wurden an seinen Kopf geworfen, er wurde geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Aber er hat dabei diese erstaunliche und zugleich tiefgründige Erfahrung gemacht, das alles bringt Geduld, Bewährung und Hoffnung. Diese Hoffnung beschämt nicht, so Paulus in Vers 5. Warum nicht? Weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Wie einzigartig und wunderbar diese Liebe Gottes ist, wird daran deutlich, dass Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn in den Tod gesandt hat, als wir noch gottlos waren, als wir kraftlos waren, gottlos waren, als wir noch Sünder waren und Feinde Gottes waren. An uns war überhaupt nichts Gerechtes oder Gutes, was Gott motivieren würde, für uns zu sterben. Nein, es war allein seine große Liebe. Ja, um wie viel mehr wird Gott uns vor dem Zorn bewahren, nachdem wir nun gerechtfertigt sind? Das ist die sechste Segnung. Um wie viel mehr wird Gott nun mit seiner Liebe sich für uns einsetzen, nachdem wir nun seine Kinder geworden sind? Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Gott schaut jetzt auf uns mit demselben Wohlgefallen, wie er auch auf seinen Sohn sieht. Wir stehen in seiner Gunst. Und daher werden wir auch durch den Herrn Jesus gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Wie großartig sind doch die Segnungen, die wir durch Jesu Sühnewerk genießen dürfen. Doch in unserem letzten Vers redet der Apostel Paulus nicht mehr über unsere Segnungen. Paulus schreibt in Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Mit diesem Vers kommt er gleichsam zum Gipfel unseres Abschnitts, indem er von der Gabe weg zu dem Geber selbst kommt. Wenn uns jemand etwas Schönes oder vielleicht auch was Wertvolles schenkt, dann freuen wir uns darüber und wir beschäftigen uns damit. Aber irgendwann schwenken wir von dem Geschenk zu dem über, der es uns gegeben hat. Nicht mehr das Geschenk mit all seinen Eigenschaften steht alleine vor uns, sondern der Geber. Seine Mühe, seine Großzügigkeit, seine Liebe. Das Geschenk führt somit zum Geber des Geschenks. Und genau das tut Paulus in diesem Vers. Er lenkt unseren Blick auf Gott selbst. Wir rühmen uns auch Gottes. Man kann auch freuen sagen, wie manchmal auch übersetzt wird. Wir freuen uns aber auch über Gott selbst. Liebe Gottesdienstbesucher, was bewirkt die von Gott geschenkte Gerechtigkeit im Leben eines Gläubigen? Eine ganze Menge. Gott hat uns durch Jesus mit so vielen und großartigen Segnungen beschenkt. Und jeder, der an Jesus glaubt, hat sie bekommen. Und wer sie noch nicht hat, der kann sie heute bekommen. Du musst nur zu Jesus kommen, du musst nur glauben. Gott hat schon längst alles getan, damit wir Frieden haben können. Es gibt also keinen Grund, in den Schützengräben zu verharren. Komme zu Jesus. Er will einen jeden beschenken mit seiner Liebe, mit seinem Frieden und mit seiner Gnade. Amen.